Ja, aber wisst ihr, ich denke, das knüpft genau da an, wo wir gestern aufgehört haben. Denn wir haben uns damit beschäftigt, wir sind hier in unserem Land unterwegs und es gibt Menschen, die behaupten, alles, was die Regierung sagen würde, müsste man befolgen, ohne irgendwas zu hinterfragen. Und wenn du in der Bibel gegründet bist und die Wahrheiten des Wortes Gottes kennst, dann stellt sich ja als erstes, wenn du sowas hörst, wenn ein Pastor sowas erzählt, stellt sich ja erstmal so eine innere Distanz ein. Weil du denkst, Moment, da stimmt was nicht. Das Wort Gottes sagt was ganz anderes. Das ist ein normaler Prozess. Wenn du solche Dinge hörst und merkst, nee, das ist nicht richtig. Das ist ganz normal, wenn du in den Wahrheiten des Wortes Gottes gegründet bist, dass du dann erstmal inneren Widerstand hast gegen diese Aussagen. Ja? Das, was leider von vielen so widerspruchslos hingenommen worden ist. Ja, muss man alles mitmachen. Wenn man aber mit Jesus unterwegs ist und diesen Wahrheiten gegründet ist, dann merkt man, nee, da stimmt was nicht. Wir haben angefangen gestern, haben uns die Hebammen angeguckt, haben uns Mose angeguckt, Elia angeguckt, Jeremia angeguckt, Daniel angeguckt, die Apostel angeguckt und Petrus, die ersten Jünger, haben uns Paulus angeguckt und jetzt geht sogar nach der Apostelgeschichte noch ein Stückchen weiter zur Offenbarung und zum Antipas. Das heißt, wir sehen von den 5 Büchern Mose bis hin zur Offenbarung ein und dieselbe Aussage, immer wieder entschiedene Glaubenshelden, die vom Wort Gottes gelobt werden. Auch hier haben wir es von Antipas gehört. Was sagt Jesus? Mein treuer Zeuge. Halleluja. Und das hat er eben auch zu den anderen gesagt. Auch über Rahab hieß es, sie ist eine Glaubensheldin. Mose ist ein Glaubensheld. All diese Menschen und das, was sie getan haben, wird vom Wort Gottes her für gut geheißen. So, das heißt, was sagt uns Gott damit? Hey, guckt euch die an und da, wo sie in meinen Wegen laufen, ahmt ihr Vorbild nach, so wie Paulus auch sagt, 1. Korinther 11, Vers 1, ahmt mich nach, so wie ich Christus nachahme. Halleluja. So, das heißt, du hörst also, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, aber ja, wir haben das die letzten Jahre öfter gehört, was man als guter Christ alles zu machen hätte. Und du hast eben erstmal diese innere Ablehnung, dann denkst, nee, das stimmt nicht. Und du gehst dann erstmal durch das Wort Gottes. Du gehst das einfach mal durch. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Du siehst, nee, das passt überhaupt nicht. Und dann hast du noch gar nicht dich so mit dem auseinandergesetzt, was die da eigentlich behaupten und mit dieser Bibelstelle. Da sind wir auch noch nicht, da kommen wir gleich zu. Aber ich möchte dich erstmal ermutigen, so ich nenne es einfach mal diese innere Abwehrhaltung dagegen, das ist etwas Gutes. Also das kann sogar auch sein, die Gabe der Geisterunterscheidung, die sich auf eine bestimmte Art und Weise äußert. Ja, manche Menschen, denen wird tatsächlich so eher übel, wenn sie dann Dämonisches oder so eine Irrlehre wahrnehmen. Andere wissen einfach in sich, tief in sich drin, das ist falsch. Und andere merken, Moment mal, das passt überhaupt nicht zu dem, was die Bibel sagt, was das Wort Gottes sagt. Und gestern haben wir ja schon gesagt, okay, Gott widerspricht sich nicht selbst. Gott ist nicht verwirrt. Die Gesamtheit des Wortes Gottes ist die Wahrheit. Okay, deswegen, es ist ausgeschlossen, dass die Erklärung richtig ist. Wir müssten alles tun, was uns irgendwelche menschlichen Behörden oder Institutionen sagen. Wenn doch die ganze Bibel voll davon ist, dass eben Menschen, so wie wir es jetzt gerade in dem Beispiel von Antipas gehört haben, wo Menschen dem kühn widerstanden haben. Und wo Gott uns ganz klar sagt in seinem Wort, das sind meine treuen Zeugen, er widmet ihnen sogar ein Kapitel, das sind die Glaubenshelden, das, was sie machen, genauso sollt ihr das auch halten. Genau diese Widerstandshaltung sollt ihr auch kultivieren. So, das ist der erste Schritt und das ist völlig normal. Jetzt natürlich die Frage, wie geht's weiter? Und dann, genau, da ist es, Psalm 119, Vers 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das ist sehr, sehr wichtig. Also lasst euch nicht verunsichern, wenn jemand ankommt und sagt, ey, hier heißt es doch in Titus 3, Vers 1, du sollst immer den Obrigkeiten gehorchen oder so. Und dann merkst du schon, das ist schon ein bisschen verdreht, aber so wird oft gearbeitet. Dann wird das noch nicht mal so ganz richtig zitiert und dann wird einem das so vorgehalten. Was macht man damit? Wir haben ja auch schon gestern gesagt, kann man erstmal auf Distanz gehen und wie Nadine schon gesagt hat, du musst auch nicht immer die Antwort haben, du musst dem auch nicht zustimmen, du kannst dich auch erstmal zurückziehen. Das ist vollkommen legitim. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen mit reinnehmen, weil uns war auch schnell klar, der Martin von Gotteshaus, mit dem wir zusammenarbeiten, der hat ja schon im Mai 2020 zu dem Thema gesprochen, wie ist das mit der Obrigkeit und seitdem sind wir eigentlich an dem Thema dran, weil wir davon überzeugt sind, dass es sehr, sehr wichtig, gerade in unseren Ländern und vielleicht ist das eine Erklärung. Ich habe gestern laut darüber nachgedacht, warum ist das eigentlich in unserem Land so dramatisch? In anderen Ländern, klar, da gab es auch Regeln, aber hat man auch mal laufen lassen, sage ich mal. Aber hier besonders pedantisch. Ja, der Thron des Satans steht nicht mehr in Pergamon. Das ist auch richtig. Wie gesagt, ich denke jetzt gerade laut, aber vielleicht gibt es da auch Zusammenhänge. Ne? Der steht tatsächlich in Berlin. Und ja, ich würde mal sagen, es ist fraglich, ob der Satan noch in Pergamon wohnt. Aber das möchte ich jetzt mal so stehen lassen. Auf jeden Fall, jetzt ist die Frage, okay, wie gehen wir da um? Überall in den großen Städten, in den wohlangesehenen Gemeinden, dazu werde ich euch vielleicht auch noch was sagen, Nadine hat ja auch einen schönen Eindruck gehabt, aber dazu später mehr. In den wohlangesehenen Gemeinden treten dann die Prediger ans Redepult und sagen, hey, das ist totale Bürgerpflicht und Christenpflicht, hier alles mitzumachen und bloß keine Kritik. Denn es steht ja schon in Römer 13, wir sollen uns der Obrigkeit untertan machen. So hat man die Leier ja seit 4 Jahren gehört. Okay, jetzt müssen wir uns also irgendwie damit auseinandersetzen, weil man kann das jetzt nicht stehen lassen, dafür steht zu viel auf dem Spiel, da haben wir auch drüber gesprochen. Man muss sich jetzt irgendwie positionieren. Wie macht man das? Wie geht man jetzt daran? Ich möchte euch jetzt nicht irgendwie ein Standardrezept vorstellen, ich möchte euch einfach sagen, wie es jetzt bei mir war, wie der Herr das geführt hat. Also der erste Schritt ist, denke ich mal, klar, ne? Das Wort Gottes in seiner Gesamtheit passt überhaupt nicht zu dieser Aussage. Also ist klar, wir ziehen daraus nicht den Schluss, dass sich das Wort Gottes widerspricht. Das wäre ein großer Fehler, das dürfen wir nicht machen. Gott ist nicht verwirrt, Gott widerspricht sich nicht selbst, sondern es muss mit der Auslegung was falsch sein. Das hat Jesus auch gemacht, als er mit den Pharisäern gesprochen hat. Die haben ihm auch was erzählen wollen über das Thema Ehe und so. Und Jesus hat ihre Auslegung angegriffen, nicht das Wort Gottes. Jesus selber ist ja das Wort Gottes. Okay, also was machen wir mit der Auslegung? Römer 13. Und jetzt ist es so, es war mal so ein Moment, ich glaube, das war letztes Jahr, also Anfang letzten Jahres. Ich war gar nicht bei Römer 13, sondern ich war gedanklich unterwegs bei Römer 6. Und vielleicht können wir das mal einblenden. Römer 6, Vers 16. Ja, da ist es. So, ich war an dieser Stelle und ich habe auch gar nicht so über dieses Römer 13 Thema nachgedacht. Und hier steht, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Wir haben uns schon, wie gesagt, länger mit dem Römer 13-Thema beschäftigt und haben vor allem erstmal darauf hingewiesen, das, was die Pastoren so behaupten in unserem Land, das widerspricht sich mit der Gesamtheit, mit den Gesamtaussagen des Wortes Gottes. Das kann nicht richtig sein. Aber wir waren noch nicht fertig damit. Wir müssen dem ja auch was Vernünftiges entgegenhalten. Und ich war, wie gesagt, hier bei Römer 6, Vers 16 oder allgemein in Römer 6 gerade unterwegs und dann hatte ich den Impuls, guck dir mal dieses Wort hier an. Gehorchen. Darum geht's doch. Das ist ja das, was gesagt wird. Wir sollten der Regierung oder wem auch immer gehorchen. So ist das ja ausgedrückt worden. Und das war der Punkt, wo der Heilige Geist mir sagte, guck dir dieses Wort mal an, guck mal, wo das vorkommt. Und das fand ich sehr interessant und da möchte ich euch jetzt mal ein bisschen mit reinnehmen. Vielleicht können wir das einfach mal, ich sage euch einfach mal ein paar Bibelstellen, vielleicht können wir mal hier so ein bisschen durch den Römerbrief gehen und zwar einfach mal schauen, wo das denn im Römerbrief überhaupt alles vorkommt. Und das ist sehr, sehr interessant. Also wir fangen mal an, Römer Kapitel 1 und zwar, kleinen Moment, meine, es wäre gleich Vers 5, ja genau, Römer 1, Vers 5. So, da haben wir wieder Gehorsam. Hier durch welchen, also Jesus, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Also, wen das interessiert, ganz kurz das griechische Wort für Gehorsam ist hyperkoe, beziehungsweise gehorchen ist hyperkuo. Das heißt wirklich, so wie wir es auch verstehen im Deutschen, gehorchen, also gehorchen, gehorsam, wirklich, ne? Gehorsam, so wie es auch leider eben in diesen falschen Auslegungen rüberkommt, das, was wir angeblich zu tun hätten. Aber der Gehorsam bezieht sich ja hier ganz, ganz klar auf den Herrn und hier geht es um den Glaubensgehorsam. Okay, erster Punkt, wir gehen mal weiter und zwar Römer Kapitel 5, Vers 19, da haben wir das Wort auch. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, hier ist die Rede von Adam, so werden auch durch den Gehorsam des einen, hier ist natürlich die Rede von Jesus, die vielen zu Gerechten gemacht. Halleluja. Okay, zweimal das Wort Gehorsam in einem Vers, beziehungsweise Ungehorsam. Jetzt gehen wir ein Kapitel weiter, nämlich Römer 6, da habe ich gerade schon euch von berichtet, aber ich fange mal ein bisschen weiter vorne an, nämlich Römer 6, Vers 12. Römer 6, Vers 12, da schreibt Paulus, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Ah, wir merken also, wir sollen dem Herrn gehorchen, wir sollen den Begierden des Fleisches nicht gehorchen. Wir haben vorher gelesen vom Ungehorsam des Adam, vom Gehorsam des Christus. Halleluja. Jetzt gehen wir mal weiter. Römer 6, Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Das ist auch ein super wichtiger Vers. Wem man sich hingibt, wem man sich im Geist vor allem unterstellt. Und das ist auch das Problem in unserer Zeit. Bernhard hat gerade vom Weltgeist gesprochen und ich glaube, genau da ist das Problem, dass sich leider Menschen aus dem Volk Gottes dem Weltgeist als Sklaven hingegeben haben. Und was ist die Folge? Was steht hier? Sie müssen ihm gehorchen. Und deswegen ist dieses Verhalten, das wir sehen, oft so manisch, oft so zwanghaft, auch bei Leitern und Pastoren, ja, die meinetwegen sind die 30, 40 Jahre schon unterwegs im Glauben, haben vielleicht auch schon tolle Sachen vorzuweisen, die sie erlebt haben mit dem Herrn, ja, aber darum geht es nicht. Ich weiß, viele haben diese Fragen, was ist mit denen? Aber das ist eigentlich kein Thema, denn 1. Korinther 10, Vers 12 sagt darum, wer meint, er stehe, also wer besonders gut mit dem Herrn unterwegs ist, der sehe zu, dass er nicht falle. Und ich glaube, genau das ist flächendeckend passiert. Okay, wir gehen weiter. Römer 6, Vers 17, nächster Vers. Gott aber sei Dank, gut, dass ihr nicht euch diesen Einflüssen untergeordnet hat. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, das ist wichtig hier, ne? Vergangenheit. Ihr seid Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid. Wem gehorsam? Dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Halleluja. Also, hier geht es natürlich wieder um das Wort des Herrn. Wir sind gehorsam dem Herrn gegenüber, wir sind gehorsam seinem Wort gegenüber, wir sind nicht gehorsam dem Begierden des Fleisches. Ihr merkt, es geht hier in eine bestimmte Richtung und es ist immer dieses starke Wort, Hypakoi bzw. Hypakuo, gehorchen, gehorchen, gehorchen. Ja? Und in dem Zusammenhang ist das absolut richtig. Wenn jetzt ein Pastor hierher gehen würde und sagt, hier, wir sind von Herzen gehorsam gewesen, dem Vorbild der Lehre, ja, Amen dazu, absolut. Das ist richtig, aber wir sehen gleich, bei den anderen Auslegungen gibt es ein Problem. Wir schauen mal weiter und zwar Römer Kapitel 10, Vers 16. Römer 10, Vers 16. So, Paulus schreibt, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Also es haben nicht alle dem Wort Gottes gehorcht. Das ist natürlich ein großes Problem. Nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also es gibt in dem Bereich natürlich auch Ungehorsam. Und das natürlich ist richtig, das ist ein großes Problem. Definitiv. So, wir gehen weiter. Wir schauen uns einfach mal im Römerbrief jetzt weiter an, wo dieses Wort vorkommt. Wir gehen mal in Römer 15, Vers 18. Denn ich würde nicht wagen, schreibt Paulus, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden, was will er mit den Heiden machen? Er will sie zum Gehorsam bringen, durch Wort und Werk. Er hat ja gesagt, ich bin ein Apostel für die Heiden. Apostel, Lehrer und Verkündiger für die Heiden. Zum Glaubensgehorsam, hatten wir auch schon in Römer 1, Vers 5, wir sehen, da kommt er auch wieder zu dem Schluss am Ende des Römerbriefs und jetzt gucken wir uns noch das 16. Kapitel an, das Abschlusskapitel und zwar Römer 16, Vers 19 erstmal. Paulus schreibt an die Römer, denn euer Gehorsam, Halleluja, ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Auch ein wichtiger Vers für unsere heutigen Tage. Euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Er lobt die Gemeinde, er lobt die Heiligen in Rom. Euer Gehorsam ist, der ist bis zu uns durchgedrungen. Wie gut ihr mit dem Herrn unterwegs seid, wie gut ihr ihm nachfolgt. Ja, euer Glaubensgehorsam. Und jetzt noch ein Vers, ein paar Verse weiter. Römer 16, Vers 26. Und da schließt Paulus mit folgenden Worten. Vorher geht es um das Geheimnis, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bekannt gemacht worden ist, bei allen Heiden. Und warum ist das bekannt gemacht worden, das Geheimnis? Auf Befehl des ewigen Gottes hin, eben um Glaubensgehorsam zu bewirken. Ihr seht, der Römerbrief ist voll mit diesem Wort. Gehorsam, Gehorsam, Gehorsam. Dem Herrn gegenüber. Ja? So. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, in der Reihe fehlt ein Kapitel, nämlich Römer 13. Und das war eben der Punkt. Ich hatte Römer 6 gelesen und da ist wirklich dieser klare, starke Ausdruck. Wisst ihr das nicht? Wem ihr euch als Sklaven unterordnet, dem müsst ihr gehorsam sein. Okay. Und dann dachte ich, Moment mal, es reden doch alle immer hier über Gehorsam, aber eben über falschen Gehorsam. Und das war so dieses Sprungbrett für mich, da jetzt mal überhaupt tiefer reinzugehen. Und dann dachte ich, Moment, okay, ja, Gehorsam, okay. Erstmal nachgeguckt im Griechischen, gut, Hyperkoe beziehungsweise Hyperkur, okay. Was ist jetzt eigentlich mit Römer 13? Gut, also guckt man sich das an. Und was ist denn jetzt da? Was ist in Römer 13? In Römer 13 steht ein völlig anderes Wort, ich komme gleich dazu. Und dieses Wort heißt Hypotasso. Hypotasso. Und jetzt natürlich auch wieder die Frage, was bedeutet das? Und ja, die Sprache ist altgriechisch, könnt ihr euch vorstellen, damals waren die Zeiten ein bisschen anders. Und ne, es gab, klar, wie bei uns, das Wort gehorchen, gehorsam, klar, das verstehen wir. Aber was heißt jetzt Hypotasso? Also, stellt euch vor, zwei Länder sind im Krieg miteinander. Keine Ahnung, Römer und Griechen, was weiß ich, egal. Zwei Länder sind im Krieg miteinander. So. Und da ist irgendwo bei irgendeiner Stadt ist eine Schlacht, sagen wir eine Belagerung, was auch immer. Und die Belagerer haben die Stadt umzingelt. Und langer Kampf und die Stadt wurde ausgehungert, wie auch immer. Die Stadt beschließt irgendwann, sich zu ergeben. Sozusagen, wie man es heute sagt, die weißen Fahnen zu hissen. Ne? Also klar zu machen, okay, Kapitulation, ihr habt gewonnen, wir kämpfen jetzt nicht weiter. Ne? Und das ist Hypotasso. Ein Begriff aus der Militärsprache. Weiße Fahne hissen und sagen, hey, hier von uns gehen keine Aggressionen aus. So, okay, also das war jetzt so der nächste Schritt meiner Arbeit, wo ich mich damit beschäftigt habe. Sehe, okay, alles klar, Hypotasso, militärischer Begriff, weiße Fahne hissen, okay, sonst hat Paulus immer, wo es überall ging, geschrieben, Gehorsam, 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 hier, Gehorsam, da, überall Gehorsam, 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 Gehorsam. Und dann, jede Seele verzichte auf aggressive Kampfhandlungen gegen die Mächte und Gewalten, kommen wir später noch zu. Okay, dann geht's weiter, Gehorsam, 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 Glaubensgehorsam, euer Gehorsam ist überall bekannt geworden, Gehorsam, Gehorsam, Gehorsam. So, okay, da ist ein Bruch in der Reihe und der ist in Römer 13, interessant. Wie geht's jetzt weiter? Erstmal muss man sich ja vergegenwärtigen. Ihr seht, wir gucken uns jetzt einzelne Verse an. Das war damals total unüblich. Sondern der Brief kam, die Gemeinde hat sich versammelt, der Brief wurde am Stück vorgelesen. Okay? Und natürlich konnten die, die es gehört haben, auch die Sprache verstehen. So. Das heißt, sie hören die ganze Zeit Gehorsam, 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 Gehorsam. Keine Gewalt. Gehorsam, 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 Gehorsam. Paulus hat mit einer überdeutlichen Betonung auf einmal auf diesen Begriff Gehorsam verzichtet, in Römer 13. Und auf einmal bringt er eben so einen Begriff aus der Militärsprache. Ich nehme vorweg, es kommen noch mehr. Es kommt noch der Begriff Schwert. Es kommen noch andere Begriffe aus dem Bereich, zeige ich euch gleich. Und dann geht's weiter, nachdem er Römer 13 fertig geschrieben hat, Gehorsam, 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 Gehorsam. Okay, was kommt bei den Hörern an? Gehorcht dem Herrn. Gehorcht nicht der Sünde. Gehorcht dem Herrn. Preist den Herrn, euer Glaubensgehorsam ist überall bekannt geworden. Und übrigens, keine Gewalt gegen staatliche Stellen. Okay, kann man hinnehmen, ne? Gut. Wenn man sich auf dieser Ebene das anguckt, hat diese Aussage, man sollte immer der Regierung gehorchen, genauso wenig Bestand, wie wenn man sich die großen Linien des Wortes Gottes anguckt. Wir haben es ja gerade gehört, Antipas, vorher, wir haben uns die Hebe angeguckt, Mose, die, die von Gott gelobt worden sind, weil sie eben nicht gehorcht haben. Daniel ist gelobt worden, weil er den Erlass des Königs nicht umgesetzt hat. Weil er nicht gesagt hat, ach, es sind ja nur 30 Tage, wir verzichten mal auf den Lobpreis, hier ist ja kein Problem. Ne? Ja, also die Linien des Wortes Gottes sind klar und jetzt, wenn wir in den Text reingehen, ist es auch sehr, sehr deutlich. Also ich möchte euch das einfach nochmal vorlesen, dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt, was hier bei den, nach meiner Auffassung, bei den Hörern des Römerbriefs angekommen ist. Denn die haben den Römerbrief am Stück gehört und die konnten die Sprache, die konnten auch diese Nuancen natürlich verstehen. Ja? Und es war völlig, ich bin absolut davon überzeugt, den Hörern wird das völlig klar gewesen sein, denn sie haben es ja auch umgesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Storys kennt. Ihr kennt bestimmt dieses Fischsymbol. Ja? Nach allem, was wir wissen, ist das wohl in dieser Zeit entstanden. Und zwar auch genau da, um der Verfolgung der Behörden zu entgehen, wenn man sich zu illegalen Untergrundtreffen trifft. Ja? Und es gibt immer wieder Belege, dass die ersten Christen genau das gemacht haben. Die Regierung hat ihnen verboten, sich zu treffen. Spätestens ab den 40er Jahren nach Christus gibt es eben historische Belege dafür, habe ich hier auch alles aufgeschrieben, müsst ihr euch jetzt aber nicht im Einzelnen merken. Auf jeden Fall, die Gemeinden und die Christen, natürlich auch Paulus übrigens, der ja den Römerbrief geschrieben hat, alle haben sich im Untergrund getroffen. Wir haben gerade von Johannes gehört, in Ephesus. Da gibt es Berichte, dass Johannes eine gute Lage hatte, so ein bisschen erhöht, dass man seine Wohnung nicht so einsehen konnte. Und da soll er sich mit ganz vielen Leitern aus dem ganzen Raum Galatien, also der heutigen Türkei, getroffen haben, zu illegalen Treffen. Auch hier merkt ihr, das passt überhaupt nicht zu dem, was behauptet wird. Als Christ wäre es ganz tolle Pflicht, immer das zu machen, was einem gesagt wird. Also ihr merkt, passt alles komplett nicht. Und trotzdem, was sagt die Mehrheit der Pastoren in unserem Land heute, Stand heute, nicht irgendwie 2020, wo man es ja vielleicht noch darauf hätte schieben können, dass sie unter so einer Schockwirkung waren und es nicht besser wussten, ja, weil sie nicht sauber positioniert waren. Nein, heute noch. Heute wird es immer noch behauptet von der Mehrheit der Leiter und Pastoren in unserem Land. Genau das. Als Christ müsste man einfach die Klappe halten und das machen, was die Regierung sagt. Auch da ist schon wieder ein Gedankenfehler drin, weil Regierung hat mit Obrigkeit überhaupt nichts zu tun. Aber das wäre ein anderes Thema. So, also ihr merkt, hier ist ein riesen Durcheinander und die Dinge passen überhaupt nicht zusammen. Und das kann man einfach so nicht stehen lassen. Auf jeden Fall, ich möchte euch einfach mal kurz noch das vorlesen. Ich habe das mal so ein bisschen übertragen. Ne? Wir haben ja gerade mal die Zusammenfassung hier gesehen. Wie muss das ungefähr bei den ersten Christen rübergekommen sein? Ungefähr so. Also das ist jetzt eine Übertragung von mir. Die Gemeinde ist versammelt. Der Bote liest den Brief vor. Ne? Es heißt ja, glückselig sind die, derjenige, der vorliest aus dem Wort der Offenbarung und diejenigen, die hören. Halleluja, die Gemeinde ist versammelt. Und jetzt heißt es eben, ich Paulus, also Übertragung von mir, ich Paulus bin berufen, Glaubensgehorsam für seinen Namen unter den Heiden zu bewirken. Der Ungehorsam des Adam machte viele zu Sündern, doch der Gehorsam von Jesus machte viele zu Gerechten. Doch gehorcht nicht der Sünde. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit? Gott aber sei Dank, dass ihr von Herzen gehorsam geworden seid. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Jede Seele unterwerfe sich nun den übergeordneten staatlichen Gewalten. Ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen. Doch euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Diese Botschaft soll allen Völkern bekannt gemacht werden, damit sie Gott glauben und ihm gehorchen. Ich lese mal kurz einen Abschnitt hier aus dem Buch vor. Siehst du den Bruch in der Reihe? An diesem Beispiel sehen wir sehr klar den Vorteil des ununterbrochenen Vorlesens der Heiligen Schriften. Den ersten Jüngern fiel aller Wahrscheinlichkeit nach sofort auf, dass Paulus in Römer 13 mit überdeutlicher Betonung das Wort Gehorsam weglässt, während er es an jeder anderen Stelle im Römerbrief, die dafür in Frage kommt, verwendet. Nun gebraucht Paulus in Römer 13 also in sehr auffälliger Weise plötzlich ein anderes Wort. Warum macht er das? Die Antwort ist nur logisch, weil er an dieser Stelle etwas völlig anderes zum Ausdruck bringen und die Empfänger das auch klar wissen lassen will. Der Punkt ist wichtig. Denn wenn Paulus an dieser Stelle zum Gehorsam aufgerufen hätte, hätte er auch von Gehorsam geschrieben und dementsprechend Hypakoi oder Hypakuo im Griechischen verwendet. So wie er es in den anderen Kapiteln auch getan hat. Doch hier wählt er nun auf einmal mehrere Begriffe mit deutlich militärischen Anklängen, auf die wir gleich dann noch ein bisschen näher Bezug nehmen können. Jedem griechisch sprechenden Hörer in der Gemeinde wird sofort klar gewesen sein, dass Paulus den militärischen Bedeutungskontext dieser drei Worte meint, zumal er darauf folgend in Vers 4 auch noch explizit, also ausdrücklich, das Schwert erwähnt. Damit ist völlig klar, dass es hier um einen militärischen Bedeutungskontext geht und um den Aufruf, unter keinen Umständen mit Waffengewalt gegen das System vorzugehen, eben nicht darum, gehorsam alles abzunicken. Das ist ja eben das, wo wir sagen, das geht überhaupt nicht, dass das behauptet wird. Dagegen wehren wir uns seit mittlerweile 4 Jahren und investieren auch viel Zeit in dieses Thema, um das klarzumachen. Ja, wir halten einfach mal fest, gehorsam zu sein und untertan zu sein, was auch immer das bedeutet, dazu kommen wir noch, ist schon mal nicht dasselbe. Das ist schon mal wichtig. Sonst hätte Paulus da nicht so ganz genau auf einmal, das sehen wir gleich noch, er hat auf einmal sehr genau formuliert. Er hat sogar geschrieben, jede Seele, das kommt auch in vielen deutschen Übersetzungen nicht rüber, in Römer 13,1, jede Seele, hat er geschrieben, soll sich unterwerfen. Was das bedeutet, da denken wir auch nochmal drüber nach. Im Gegensatz zu diesen klaren Ergebnissen gibt es unter Leitern und Pastoren zahlreiche Stimmen, die fälschlicherweise behaupten, Römer 13 würde uns dazu auffordern, mehr oder weniger blind der Regierung gehorsam zu sein. Doch diese Aussage ist aus einem sehr offensichtlichen Grund falsch, denn von Gehorsam ist in dem Kapitel noch nicht einmal die Rede. Hätte Paulus an dieser Stelle zum Gehorsam aufrufen wollen, hätte er ein völlig anderes Wort verwendet. So, also das war, wie gesagt, jetzt für meine Arbeit so ein bisschen das Sprungbrett und dann ging es erstmal los, weil wir sehen, okay, das passt hinten und vorne nicht, was so behauptet wird. Es passt von der Bibel her nicht, von den Gesamtaussagen der Schrift. Es passt aber auch nicht, wenn man sich den Römerbrief anguckt. Gut, und jetzt kommen wir dann mal ein bisschen näher zu dem Kapitel 13. Das ist jetzt dieser genau, danke, da haben wir es eingeblendet. Wunderbar auch mit der Elberfelder, die an dieser Stelle am genauesten übersetzt. Ne? Und das ist schon das zweite Wort, beziehungsweise das dritte. Jede Seele unterwerfe sich. Das kann man so stehen lassen. Da kommt auf jeden Fall raus, dass es da nicht gehorsam steht. Jetzt ist es allerdings so, jetzt gibt es noch mehr Begriffe, die interessant sind. Das ist nur der erste. Also eigentlich ist alles interessant. Das mit der Seele, da müssen wir auch noch drauf eingehen. Also da haben wir einiges zu tun. Jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott und diese, welche sind von Gott verordnet. Jetzt gehen wir vielleicht mal einen Vers weiter, Römer 13, Vers 2. So, und jetzt? Auch das ist ja total schräg immer rübergebracht worden. Hier steht nämlich, wer sich daher der Obrigkeit widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, die aber widerstehen. Das ist tatsächlich zweimal dasselbe Wort, widersteht und widerstehen. Und aber hier haben wir noch das mit dem widersetzt. Also auf jeden Fall, die das machen, werden ein Urteil über sich bringen oder ein Urteil empfangen. Okay, so, auch hier, wenn man nicht genau hinguckt, ne, ist wieder dieses Ding, was eben vielfach erzählt wird, ja, ihr müsst gehorchen, 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 macht einfach alles mit, was die Behörden euch sagen, denn da steht ja, wer sich widersetzt, und dann verstehen es im Sinne, wer Widerworte gibt, wer aufmuckt, wer sagt, ich mach da nicht mit, ja? In diesem Sinne ist das ja herangezogen worden, dass man gesagt hat, hier, das geht nicht, du darfst keine kritischen Fragen stellen, nein, du darfst doch nicht die Nachrichten hinterfragen, die Politiker erst recht nicht, das geht ja überhaupt nicht. Ne? So in dieser Leier ist das ja bis heute immer wieder und wird immer noch verkündet, muss man ja so sagen. Okay, aber jetzt machen wir Folgendes, wir gucken uns auch hier die Wörter genau an. Was steht denn da? Wer sich daher der Obrigkeit widersetzt. Gucken wir uns mal das Wort widersetzt an. Dieses Wort heißt im Griechischen Antitasso, beziehungsweise Antitassomeno, Antitassomai, egal. Merkt euch mal Antitasso. So, jetzt habt ihr vielleicht noch das erste in Erinnerung, das war das mit dem Unterwerfen, ja? Das hieß ja Hypotasso. Merkt, das klingt irgendwie ähnlich, ne? Und das ist tatsächlich auch im Prinzip derselbe Begriff. Ich muss jetzt ein bisschen hier ins Detail gehen, aber ich hoffe, ihr könnt mir folgen, sonst, wenn es zu theologisch ist, meldet euch, ich versuche es möglichst einfach rüberzubringen. Im Griechischen ist wie im Deutschen, es gibt zusammengesetzte Wörter. Ja? Zusammen, Klang, sind zwei verschiedene Wörter, die man zusammensetzt. So, im Griechischen auch. Anti habt ihr bestimmt schon mal gehört, wir hatten gerade Antipas, das ist nämlich gegen. Antipas gegen alle und hier Antitasso, gucken wir uns gleich an. Und wir hatten als erstes in Römer 13 Hypotasso, also Hypo heißt drunter, ja? Deswegen auch unterwerfen, kann man so stehen lassen, aber die Grundbedeutung ist sowas wie weiße Fahne hissen. Und jetzt merkt ihr schon, Hypotasso, okay, und Antitasso, das hängt irgendwie zusammen, und zwar über diesen Begriff Tasso, den gucken wir uns gleich noch an. Auf jeden Fall ist Hypo eben nicht kämpfen, weiße Fahne, und Anti, ist ja logisch, ist ja eben erst recht kämpfen, ne? Also richtig Anti, also richtig dagegen, aber nicht im Sinne von, ich habe eine andere Meinung, sondern Schwert ziehen, mit Waffengewalt dagegen vorgehen. Ja? Das ist die Bedeutung von diesem Wort, das hier mit widersetzt übersetzt wird. Aber ich möchte euch das mal ein bisschen näher bringen, denn das ist mir jetzt immer noch nicht, das ist mir immer noch nicht genau genug. Und zwar aus folgendem Grund. Es wird ja, wie gesagt, dieser Unsinn behauptet und wir müssen da schon möglichst genau dann sein, um klarzumachen, nee, darum geht es überhaupt nicht. Genau, ich habe hier so ein schönes grünes Buch, das ist, glaube ich, tatsächlich älter als ich, ist aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ihr seht auch so von der Aufmachung, das ist gar nicht mehr so, wie man das heutzutage macht. Das habe ich damals als Student, als Theologiestudent, glaube ich, aus der dritten oder vierten Hand dann gebraucht gekauft, ne, wie man das so macht als Student. Möglichst billig an so ein Lexikon kommen. Auf jeden Fall, das habe ich halt immer noch. Ja? Und was ich damit sagen will, du brauchst jetzt nicht irgendwas Kompliziertes, Abgedrehtes für 500 Euro, was es heutzutage auch alles gibt. Man kann das im Prinzip auch mit so einem ganz alten Schinken machen, denn die Bedeutung der Wörter hat sich ja gar nicht verändert. Ich weiß, für viele ist das mit den Sprachen ein herausforderndes Ding. Es gibt mittlerweile aber auch verschiedene Hilfsmittel. Also das bekannteste ist sicherlich die Elberfelder mit diesen Nummern. Kennt das von euch jemand, diese Strong-Nummern? Da hat, genau, ihr kennt das, wunderbar. Da hat jedes Wort im Prinzip eine Zahl. Und das ist eben, wenn man nicht Griechisch lesen kann, nimmt man einfach diese Nummer und guckt die hinten nach. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man sich helfen könnte. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Wenn das für dich ein Thema ist, sprich mich gerne mal an. Das würde jetzt einfach zu weit führen, wenn ich da jetzt zu sehr ins Detail gehen würde. Aber es gibt Möglichkeiten, auch wenn man kein Griechisch kann oder kein Hebräisch kann, dass man sich da irgendwie diesem Text nähert. Und das ist halt das, was wir jetzt tatsächlich brauchen. Denn es wird einfach so viel Unsinn erzählt. Und normalerweise wäre das ja gar kein Thema. Und normalerweise müsste man sich gar nicht so groß damit beschäftigen, weil die Bibel her von ihren Aussagen klar ist. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Damit ist das Thema eigentlich schon erledigt. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Es ist halt nur aus dem Grund nicht erledigt, weil immer noch so unglaublich viel Unsinn erzählt wird in diesem Bereich. Das ist einfach das Problem. Gut, jetzt müssen wir halt, wie gesagt, hilft nichts. Ja? Also es ist falsch, was gelehrt wird und wir können es nicht stehen lassen. Also es hilft nichts, wir müssen jetzt in den Text rein. Ja? Wir müssen uns jetzt die Sachen genauer angucken. Kannst du mir einmal helfen mit dem Mikro? Das würde... Genau, das wäre total klasse, dann kann ich besser blättern. Super, ganz, ja, wunderbar. Also, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Und ich fange mal, wie gesagt, an bei diesem Wort Tasso. Hypotasso, Antitassomeno und so weiter. Also, wenn man jetzt in so ein ganz handelsübliches Griechisch-Lexikon guckt, ja, für dieses Wort Tasso, dann findet man folgende Begriffe. Und zwar, also ich lese es einfach mal vor aus dem Lexikon. Da findest du die Worte. Was bedeutet das Wort? Stellen, aufstellen, an seinen Platz, in Reihe und Glied, in Schlachtordnung stellen, ordnen, dann gibt es da noch nähere Bestimmungen zu, zum Beispiel in die Phalanx stellen, in einer Phalanx auf jemandes Seite stehend, auf seinem angewiesenen Posten sein, sich stellen, sich aufstellen und etwas von sich oder seinem Heere aufstellen und ordnen. So, das ist erstmal das, was ich da finde in so einem Lexikon. Okay? Wie gesagt, ist jetzt egal welches, das ist halt das, was ich seit Jahrzehnten bei mir im Regal stehen habe. Habe ich das einfach zur Hand genommen. Okay, interessant. Phalanx, etwas von seinem Heere aufstellen in Reihe und Glied, klingt für mich ziemlich militärisch. Ne? Phalanx war ja eine Kampfeinheit, okay.
Interessant. So, jetzt müssen wir halt machen, das Zusammensetzen. Also einmal hast du dieses Tasso, ne, mit Phalanx und Aufstellen hier und weiter von seinem Heere, das Herordnen mit diesen zwei Präpositionen, also diese zwei Wörter davor. So wie wenn wir jetzt im Deutschen einmal halten, gegen etwas ankämpfen, ne, also ankämpfen oder mitkämpfen und so weiter. Ne? Also einfach so ein Wort davor. Und das erste ist eben Hypo und das heißt drunter, ne? Sich unterwerfen und das hat einfach diese Bedeutung, weiße Fahne, nicht kämpfen. Ja? Keine Gewalt heißt das im Prinzip. So, jetzt hast du als nächstes dieses Anti, ne? Wie es hier heißt, wer sich daher der Obrigkeit und dann eben Antitasso und so weiter. Wer sich also, was bedeutet Anti mit diesem Tasso zusammen? Es bedeutet, wer sich daher in aggressiver Weise mit Waffengewalt gegen das, was gerade auch immer an behördlichem, obrigkeitlichem System da sein mag, brutal widersetzt. Der macht was? Der, und jetzt kommt gleich das nächste Wort, das fängt wieder mit Anti an, nur ist es jetzt ein anderes Griechisches, ist nämlich Histemi. Da steht also, wer sich daher der Obrigkeit, Antitasso, beziehungsweise Antitassomeno, wer sich der mit Gewalt entgegenstellt, der macht was? Der Antistemi, das gucken wir uns jetzt an, der, ich nehme es mal vorweg, der reiht sich in eine brutale Widerstandsbewegung ein. Das ist letztlich so die Grundbedeutung, okay? Das Wort Histemi möchte ich euch auch kurz von seinen, oh, danke Nadine, sehr aufmerksam. Das Wort Histemi möchte ich euch auch kurz vorlesen. Also, du findest hier bei Histemi folgende Ausdrücke. Findest wieder stellen, hinstellen, aufstellen, stehen machen, stillstehen lassen, Halt machen lassen, sich hinstellen, hintreten, sich feststellen, festen Fuß fassen und Halt machen. Ja, also auch, merkt wieder so ein Bereich, wo es einfach darum ging von den Wörtern her, das ist das, was man damals so gebraucht hat, wenn man gesagt hat, so, wir lassen die Truppe jetzt mal Halt machen. Ne? Wir lassen die Truppe sich jetzt mal hinstellen, wir lassen die Truppe sich mal aufstellen. Ne? Die Soldaten sollen sich mal aufstellen. So, ganz klar belegt hier, das ist also das Wort. Okay, jetzt haben wir also das Wort mit hinstellen, einreihen, aufstellen zusammen mit Anti. Also klare Bedeutung, wer sich gegen die bestehende Ordnung, gegen die behördlichen, obrigkeitlichen Systeme also in so eine brutale Widerstandsbewegung einreiht. Wer sich also, wer sagt, die machen wir fertig, ich gehe zu denen da, wer mit denen da gemeint ist, da komme ich gleich zu, ich gehe zu denen da, ich reihe mich bei denen jetzt ein. Mit Schwert und Messer und was auch immer gerade zur Verfügung steht und Fackel und so weiter. Ja? Das ist mit Antistemi gemeint. Also gucken wir uns das mal an, was hier steht. Wer sich daher der Obrigkeit mit brutaler Waffengewalt aggressiv widersetzt, der reiht sich in eine Widerstandsbewegung ein und widersteht dadurch der Anordnung Gottes. Die sich aber in so eine Widerstandsbewegung einreihen, die werden ein Urteil über sich bringen. Okay. Das ist schon mal irgendwie eine etwas andere Bedeutung. Wir gehen mal weiter. Römer 13, Vers 3. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das böse. Das vielleicht noch ganz kurz hier zur Erklärung. Das ist auch wieder, wenn man jetzt in den griechischen Text guckt, ist sonst im Deutschen leider nicht ersichtlich. Paulus wechselt jetzt so ein bisschen die Form. Also er hat vorher sehr konkret gemacht, ey, lass das. Keine Gewalt gegen Behörden. Lass das auf jeden Fall bleiben. Denn wer das macht, mit aggressiver Waffengewalt gegen die Behörden vorzugehen, der reiht sich in eine ganz bestimmte Widerstandsbewegung ein. Ich komme gleich noch zu der Widerstandsbewegung. Und wer das aber macht, sich da einzureihen, der zieht sich ein Urteil Gottes zu. Und jetzt aber von diesen konkreten Warnungen wechselt er so in so eine ganz allgemeine Sprache. Das müsste man, wie gesagt, an der Grammatik im Griechischen sich angucken, aber das ist so dieses Allgemeine. Er sagt im Prinzip, denn im Allgemeinen ist es ja so, die Regenten sind ja eigentlich von dem, wie Gott das sich gedacht hat, sind hier gar nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das böse. Das heißt, das Prinzip, wofür Gott sich das eigentlich ausgedacht hat, ist, ne, das System soll dafür sorgen, dass das Böse bestraft und damit eingedämmt wird und dass das Gute gefördert wird. Das macht, Du machst was Gutes, wunderbar, wir fördern dich. Du machst was Widergöttliches, das wird bestraft, damit es unterbleibt. Und wir haben ja gerade schon von Bernd gehört, wenn es aber so gekippt ist, dass das Böse gut genannt, das Gute böse genannt wird, dann erfüllt das System gerade nicht das, was Paulus hier sozusagen so als allgemeine Staatstheorie darstellt. Das ist auch wichtig, dass wir verstehen, Paulus sagt hier nicht, dass das immer so ist. Ja? Sondern er sagt, wie es eigentlich sein soll. Paulus war Schriftgelehrter. Paulus kannte die Schrift mit großer Wahrscheinlichkeit auswendig. Paulus kannte so Könige wie Manasse. Was haben die gemacht? Die haben den Götzendienst gefördert in Israel. Und im Prinzip alle verfolgt, die nicht mitgemacht haben. Bis zu dem Moment, wo sie sich bekehrt haben. Und viele andere Könige aus Israel auch. Der Großteil der Könige aus Israel hat eben kein gutes Zeugnis von Gott gekriegt. Kennt ihr vielleicht, ne? Diese Liste von Königen. Er tat nicht, was gut war in den Augen des Herrn. Diese Liste überwiegt. Es gibt einige, die waren treu und taten das, was recht war in den Augen Gottes. Das heißt, Paulus wusste das natürlich. Das heißt, Paulus sagt hier auf gar keinen Fall, dass es immer so wäre. Ja, so nach dem Motto, nee, das muss ja gut sein, weil das ist ja die Obrigkeit und die macht ja immer alles richtig. Das wäre schon wieder total verquer. Ich hoffe, ihr versteht das. Nur das muss man im Moment immer dazu sagen, weil es gibt offensichtlich Leute, die das so denken. Paulus sagt hier, im Allgemeinen ist es so, eigentlich hat Gott es so gedacht, dass die Regenten dafür sind, das Böse zu bestrafen und es somit einzudämmen und somit auch nach göttlichen Prinzipien zu handeln, das Gute aber zu fördern. Also, was musst du machen, wenn du dich davon nicht fürchten willst? Sagt er, so übe das Gute und du wirst Lob von dir haben. Und jetzt, wenn wir weitergehen, Vers 4, merken wir, dann wechselt er wieder, ja? So, jetzt, das ist noch das Allgemeine, denn sie ist Gottes Dienerin zu gut. Oh, dieser Absatz, der ist auch so von den religiös geprägten Leuten total missbraucht worden, ne? Denn sie, da haben sie diesen Vers missbraucht, um ein Loblied auf die Regierenden der heutigen Tage zu singen. Ich hoffe, es wird klar, warum das total daneben ist. Paulus sagt, im Allgemeinen ist es so, das kann man an der Sprache ganz klar erkennen, im Allgemeinen ist es so, das obrigkeitliche System soll eine Dienerin Gottes sein und uns zum Guten. Es soll gerade nicht das Gute böse und das Böse gut nennen. Wenn es das nämlich tut, dazu komme ich später noch, ist eine ganz andere Haltung wichtig für uns, nur sie soll eben nicht mit Waffengewalt erfolgen. Das ist ganz klar keine Gewalt. Das ist hier die Botschaft von Paulus. Also, allgemein ist es so, sie sollte eine Dienerin Gottes sein, dir zum Guten. Jetzt. Wenn du aber das Böse tust, jetzt wechselt er wieder. Das kann man ganz klar im Griechischen sehen. Von diesem Allgemeinen, normalerweise ist es so, Gott hat sich das so gedacht. Natürlich, ne, in Klammern, das ist Paulus klar. Wir wissen, auch die Könige Israels haben sich nicht mehr dran gehalten. Deswegen, aber es sollte so sein. So wie Jesus auch gesagt hat, hey, ihr Pharisäer, Matthäus 19, bei dem Thema Ehe, was ihr mir erzählt, bei Gott ist es am Anfang nicht so gewesen. Damit macht er klar, Gott hat das anders designt, sage ich mal. Gott hat das anders erdacht. So, und jetzt aber reißt er so den Hörer so ein bisschen aus diesen allgemeinen Ausführungen raus und wird wieder ganz konkret und sagt, wenn du aber das Böse übst, fürchte dich. Wieder ganz klar, spricht die Leute wieder an. Vorher allgemein ist es so, da. Aber wenn du das Böse tust, fürchte dich. Das heißt, er sagt, hey, wenn du in deinem Inneren mit dem Gedanken spielst, weil dir die Situation nicht passt, weil, das war ein Thema zum Beispiel, weil du unter dem Steuersystem der Römer gerade leidest und mit denen sympathisierst, die dagegen agitieren. Und wenn du mit dem Gedanken spielst, dich bei denen vielleicht sogar einzureihen, bei diesen Messermännern, zu denen komme ich noch, oder die sonst wie zu unterstützen, zu fördern, die diese brutalen Anschläge verüben, dann fürchte dich, dann musst du dich wirklich fürchten, denn sie trägt, also sie, das bezieht auf Gottes Dienerin, sie trägt das Schwert nicht umsonst. Wieder, Achtung, Schwert. Warum das Schwert? Ganz klar, wir haben ja vorher gesehen, dreimal militärischer Kontext, ja, keine Waffengewalt. Achtung, wer mit Waffengewalt brutal gegen das System vorgeht, muss sich fürchten. Wer das macht, reiht sich in eine Widerstandsbewegung ein. Deswegen, pass auf, wenn du mit dem Gedanken spielst, dann hast du tatsächlich ein Problem. Denn es gibt tatsächlich dann auch noch den militärischen Arm dieses Systems. Das sagt Paulus. Ja? Achtung, fürchte dich. Und dann nochmal eine allgemeine Überlegung hintendran, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der böse ist. Da wechselt er also wieder. Ne? Wie am Anfang, sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Das ist wieder sehr allgemein gehalten im Griechischen. Dann konkret, Achtung, wenn du das machst, fürchte dich. Und dann wieder, denn allgemein ist es doch so, es ist die Aufgabe von diesem obrigkeitlichen System, das Böse zu bestrafen. Und ihr versteht ja hoffentlich, dass ein hinterlistiger Mordanschlag eine böse Tat ist. Das ist eben das, was Paulus hier sagt. Machen wir vielleicht nochmal Vers 5. Darum ist es notwendig, das ist auch wichtig, es ist notwendig, untertan zu sein. Übrigens wieder dasselbe Wort in Vers 1, Hypotasso. Ihr wisst hoffentlich noch, was das bedeutet. Denkt an die weiße Fahne. Es ist wichtig, keinerlei militärische Gewalt zu verüben gegen behördliche Institutionen oder Instanzen. Und jetzt Achtung, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Also das, denke ich mal, ist sehr nachvollziehbar. Denn wenn jetzt ein Nachfolger von Jeschua, von Jesus Christus, sagt, okay, Paulus hat ja recht, okay, da gäbe es das Problem der Strafe, Klammer auf, eigentlich würden wir jetzt gerne gegen die vorgehen wollen, aber gut, wegen der Strafe lassen wir es mal, sagt Paulus, nee, so sollt ihr eben auch nicht denken, sondern ihr sollt nicht nur wegen der Strafe auf brutale Gewaltanschläge verzichten, sondern natürlich auch des Gewissens wegen. Ich meine, was wäre das für ein Zeugnis für einen Nachfolger von Jeschua, von Jesus Christus, wenn er einfach nur wegen dieser Regel drauf verzichten würde, sorry, so steht es da, andere umzubringen. Was wäre das für ein Zeugnis? Denkt dran, Gottes ausdrücklicher Wille ist es, dass alle Menschen errettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So, wenn er sich jetzt aber so einer Messerbewegung anschließt, dann entspricht er ja gerade nicht dem und er drückt gerade nicht das aus, was Gottes Wille ist. Aber Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, Hesekiel 33. Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern Gott will, dass der Gottlose umkehrt, sich bekehrt und lebt. Halleluja. Das ist Gottes ausdrücklicher Wille. Das heißt, wenn jetzt jemand eben sich dieser Messerbewegung, zu der ich gleich noch komme, anschließen würde, würde er eben nicht Gottes wunderbaren Willen repräsentieren, dass nämlich dieser Mensch zum Beispiel von der Behörde, der einem da gegenübersteht, dass der zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden soll. Das heißt, was auch immer wir tun, wie auch immer unser Widerstand aussieht, da können wir uns ja noch Gedanken drüber machen, wie auch immer der Widerstand konkret aussieht, ja? Denn natürlich, wir sollen wie die biblischen Vorbilder dann in eine Widerstandsbewegung gehen, wenn Gutes böse und Böses gut genannt wird. Das ist völlig klar, das haben wir eben in der ganzen Schrift gesehen, von Mose und den Hebammen bis zu Antipas. Wirklich von den fünf Büchern Mose bis zur Offenbarung. Es ist ein Reden Gottes immer in diese Richtung. So, wie die Widerstandsbewegung dann aussieht, ist eine zweite Frage. Aber wir gucken uns den Abschnitt vielleicht einmal bis zum Ende an. Wir gehen mal weiter zu Vers 6. Jetzt kommt nämlich noch was Interessantes. Jetzt wechselt Paulus nach unserem Verständnis das Thema. Aber er wechselt gar nicht das Thema. Ich werde euch später noch erklären, warum. Denn dieses Thema mit den Steuern war sozusagen, das war ein bisschen so der Diesel, der die Widerstandsbewegung der damaligen Tage angetrieben hat. Also diese falsche Widerstandsbewegung, diese Messermänner. Ja? Nämlich die Steuern. Paulus schreibt, denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern. So, das ist jetzt ein Satz, den hören wir und für uns ist das jetzt gar nicht schlimm. Es gibt Wörter in der Bibel, die fordern uns heraus. Das jetzt wahrscheinlich nicht so, denke ich mal. Ich kann mir vorstellen, und ich werde auch gleich erklären, warum, als die Römer, also die Gemeinde in Rom das gehört hat und vor allem die Judenchristen unter denen, als sie diesen Satz gehört haben, kann das sein, dass das für die der heftigste von allen war. Kann sein, dass Römer 6 für die gar nicht so herausfordernd war. Dass sie natürlich ihre Leiber nicht dem Gehorsam zur Sünde hingeben sollen und so weiter, ne, zum Glaubensgehorsam, sondern dass da auf einmal sie fast geschockt waren, vielleicht innerlich die Fäuste, also in der Tasche die Fäuste geballt haben oder geschluckt haben, was auch immer, oder auf die Zähne gebissen haben, ja, weil sie merkten, oh, da sind sie herausgefordert in der Heiligung. Denn auch in der Zeit gab es eine kulturelle Prägung. Genauso wie bei uns heute. Es gibt bei uns Dinge, die sind in unserer Gesellschaft normal. Da wird sich kein Mensch irgendwie wundern, wenn man solche Dinge macht. Würde man sich damals vielleicht sehr wundern, wenn man bestimmte Sachen sieht. Aber auch damals waren bestimmte Sachen normal oder gesellschaftlich sogar anerkannt. Und jetzt ist ja die spannende Frage, was war denn damals so anerkannt? Vor allem, ich sag mal, in der jüdisch geprägten Gesellschaft. Also ich spreche jetzt nicht nur von den messianischen Juden, also die sich bekehrt haben, natürlich, die betrifft das auch, aber jetzt mal allgemein das Volk Israel so im ersten Jahrhundert, so in dieser Zeit, als der Römerbrief da bei der Gemeinde in Rom eintrifft. Die hatten eine Prägung. Wir haben eine Prägung. Für uns sind manche Dinge etwas, was man niemals tun sollte, andere Dinge gehen hier relativ locker von der Hand, in anderen Ländern nicht so. Das hat auch wieder was mit der kulturellen Prägung zu tun. Aber wir sollen ja die Reich-Gottes-Kultur verinnerlichen. Egal, ob wir aus dem 1. Jahrhundert kommen oder aus dem 20. Jahrhundert, ob wir aus Rom kommen oder aus Deutschland oder aus Israel oder was auch immer. Wir alle sollen geheiligt werden. Wir alle sollen diese negativen Dinge von der kulturellen Prägung hinter uns lassen und Jesus immer ähnlicher werden. 1. Johannes 2, Vers 6. Wer sagt, er hat eine lebendige Beziehung mit Jesus, der soll so wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Halleluja. Also, was war jetzt die Prägung? Wisst ihr was? Ich lese euch mal ein bisschen was vor. Nee, ich sag's euch so. Erstes Jahrhundert. Ich möchte euch erzählen von dieser Messerbewegung, die ich gerade erwähnt habe. Diese Messerbewegung waren die Zeloten. Die Zeloten habt ihr vielleicht schon mal gehört, die sind ungefähr 6 vor Christus entstanden, nämlich mit dieser Besatzungszeit der Römer. Die Römer haben Israel unter eine sehr brutale Besatzung gestellt, mit militärischer Power. Da gab es immer wieder auch Aufstände. Vor allem dann, wenn jemand als falscher Messias in Israel aufgestanden ist und gesagt hat, ich führe euch jetzt in die Freiheit. Immer dann, wenn so ein falscher Messias aufgestanden ist und die Leute gesagt haben, oh, endlich geht's los, endlich mal einer, der dafür sorgt, dass die Römer aus dem Land geschmissen werden und die Leute dann gedacht haben, dem schließen wir uns jetzt an, dann ist das für die Leute eigentlich immer in einer Katastrophe geendet. Denn, wir haben ja gerade gelesen, sie trägt auch das Schwert nicht umsonst. Die militärische Power der Besatzer war ein Vielfaches stärker und die haben sie auch sehr brutal eingesetzt, teilweise auch mit Massakern an der Bevölkerung. Und es ist tatsächlich so, nachdem dann diese ultimative Eskalation war, dieser jüdische Krieg, 66 nach Christus, da war dann auch erstmal Ruhe im ganzen Römischen Reich. Da hat sich dann keiner mehr getraut, weil die den Aufstand so brutal niedergeschlagen haben. Letztlich ist Israel dann ja auch in die Zerstreuung gegangen. Also Jesus hatte ja schon in Matthäus 24 vorausgesagt, der Tempel wird zerstört werden und das ist 70 nach Christus passiert. Also das alles braute sich zusammen, seitdem die Römer die Besatzer von Israel waren. Israel hat ja schon unter vielen Besatzern leiden müssen. Israel hat unter den Babyloniern leiden müssen. Israel hat unter den Persern leiden müssen, die Griechen. Aber die schlimmsten nach allem, was wir wissen, waren tatsächlich die Römer. Das vierte Tier, wenn wir Daniel mal in den Blick nehmen. So. Und natürlich waren die Menschen alles andere als zufrieden damit. Das hat die aufgebracht. Eine Sache, die sie aufgebracht hat, war, dass die Römer immer mit ihren Götzenbildern ankamen. Und diese Kaiserstatuen, die man dann auch anbeten sollte. Und besonders dramatisch wurde es immer dann, wenn sie da mit ihren Götzenstatuen ankamen und die nach Jerusalem stellen wollten. Und zum ultimativen Extrem kam es, wenn sie diese Götzenstatuen in den Tempel stellen wollen. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, warum. Und dann gab es natürlich unter den Israeliten so ein paar, die waren vielleicht ein bisschen gemäßigter. Und dann gab es ein paar, die waren ein bisschen kerniger unterwegs. Und die haben gesagt, auf gar keinen Fall, da gehen wir gegen vor. Und das war die Bewegung, die sich im ersten Jahrhundert in Israel durchgesetzt hat. Die Gemäßigten haben in der Gesellschaft immer mehr an Zustimmung verloren. Und die Radikalen, die Messermänner, die Zeloten, das war sozusagen dann die tonangebende Partei und die, die letztlich dann auch das Volk in den Aufstand gegen die Römer geführt haben, der dann brutal niedergeschlagen worden ist. Das Problem, wie gesagt, es bestand schon vorher. Es standen immer wieder falsche Messias auf. Aber jetzt war nicht nur diese Sache mit den Statuen und diesem Götzendienst von den Römern. Etwas, was für die Leute vielleicht, da bin ich jetzt mal vorsichtig, aber vielleicht sogar noch schlimmer war, waren die Steuern, das Steuersystem. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Frage, die man Jesus mal gestellt hat. Ist es richtig, dass man dem Kaiser Steuern zahlt? Und das war die Nummer 1 Zelotenfrage. Das war sozusagen diese Bekenntnisfrage. Wie sieht's aus, ne? hier. Wie bist du politisch positioniert, sage ich mal. Ne? Also wenn man das fragen wollte, dann kam diese Frage. Ist es richtig, dass man dem Kaiser Steuern zahlt? Wie sieht's aus? Und natürlich haben sie das Jesus da gefragt, weil sie ihm eine Falle stellen wollten. Denn egal, was er sagt, man hätte Jesus eben bei irgendeiner Gruppe anschwärzen können. Wenn er gesagt hätte, na klar soll man dem Kaiser Steuern zahlen, dann hätte das viele aufgebracht, weil die Mehrheit gesagt haben, auf keinen Fall. Dieses Steuersystem ist sowas von ausbeuterisch, menschenverachtend. Wir machen da nicht mehr mit. Ne? Und die Zöllner waren ja auch so ziemlich die Verachtetsten, die nämlich die Römer auch noch unterstützt hatten bei dieser ganzen Aktion. Wenn Jesus jetzt aber gesagt hätte, nee, auf gar keinen Fall zahlen wir dem Kaiser Steuern, dann wären die Pharisäer jetzt nicht zu den Zeloten gegangen, denn die hätten da ja kein Problem mit gehabt, sondern sie wären zu den Römern gegangen. Hätten gesagt, hey, Jesus hat gesagt, wir sollen keine Steuern bezahlen. Und dann hätte es sogar sein können, dass man Jesus dafür in den Knast gesteckt hätte, sage ich mal. Das heißt also, man hat damit Jesus versucht, eine Falle zu stellen. Auf jeden Fall, diese Frage hat man nicht nur Jesus gestellt, sondern das war die Nummer eins Zelotenfrage, weil das, was sie am abgrundtiefsten hassten, das, was sie wirklich provoziert und gereizt hat, immer mehr gereizt hat, weil es auch immer schlimmer wurde, war eben das Steuersystem. So, das heißt, Paulus wechselt hier überhaupt nicht das Thema. Der ist die ganze Zeit bei dem Thema, nämlich bei den Messermännern, bei den Zeloten. Bei denen, die gesagt haben, auf keinen Fall zahlen wir dem Kaiser Steuern. Und was sagt Paulus? Deshalb entrichtet ihr auch Steuern. Und weil die Zeloten so beliebt waren in der Gesellschaft, werden einige da sehr stark geschluckt haben. Vielleicht sogar die Faust in der Tasche geballt haben, wie auch immer. Weil sie noch nicht mit der Heiligung so weit durch waren, wie sie vielleicht da hätten sein sollten. Weil sie als Jünger von Jeschua erstmal verstehen mussten, derjenige, der Königreiche und Weltreiche absetzt, ist nämlich Jesus. Daniel 2, Vers 44 und 45. Sein Reich ist ewig und er ist der ewige Fels, der diese Weltreiche dann auch zerschmettern wird. Das heißt, es ist nicht unsere Aufgabe, irgendwelche Systeme abzusetzen. Das ist schon mal ein Punkt, den wir für uns festhalten können. Es ist auch egal, wie verquer und verdreht das aussieht. Natürlich sollen wir da nicht mitmachen, sollen klar auch unsere Gegenposition zum Ausdruck bringen. Ja? Aber wir sind nicht die, die das absetzen, sondern unser Herr macht das. Und unser Herr hat verheißen, dass er eingreifen wird. Unser Herr Jesus hat verheißen, dass er in unserem Land ein großes Wunder tun wird und dass er Deutschland zu einem Staunen für die Welt machen wird. Und ihr könnt euch ja mal überlegen, dafür ist einiges nötig. Ne? Ich meine, Gott hat ja schon auch so eine, Gott hat schon so eine Bevorzugung für besonders herausfordernde Situationen. Also Gott, glaube ich, greift gerne da ein, wo es aus menschlicher Sicht unmöglich erscheint. Das ist zumindest so meine Erfahrung. Und ich finde, in unserem Land sieht es ja noch unmöglicher aus als in anderen Ländern, weil einfach dieses System, Stichwort Pergamon, ja, vielleicht ist da auch deswegen eine besondere Power, weil dieses System so besonders fest im Sattel zu sitzen scheint. Aber das wird jetzt zu weit führen. Auf jeden Fall, ich glaube wirklich, dass Gott das tun wird. Wir aber müssen wissen, okay, wir sind nicht die, die das jetzt aus eigener Initiative vorantreiben und erst recht nicht, wir treiben das in dem Sinne voran, dass wir im Geist das voranbringen und proklamieren, ja, nur eben nicht auf dieser weltlichen Ebene erst recht nicht mit so brutalen Zelotenaktionen, da sollen wir gar nichts mit zu tun haben. Ne? Deswegen Paulus sagt, deshalb entrichtet ihr auch Steuern. Ich habe jetzt relativ lange darauf verwendet, damit ihr versteht, er wechselt nicht das Thema. Für uns ist das ein Themensprung. Okay, kein Kampf, Militär, Schwert, Gottes Rächerin und so weiter. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern und wir denken, wie jetzt? Okay, verstehe ich nicht ganz. Aber gut, denn sie sind Gottes Beamte, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Und jetzt lass uns noch den Vers 7 angucken und dann haben wir auch erstmal so den Text zur Kenntnis genommen. Gebt alles, was ihnen gebührt. Die Steuer dem die Steuer, den Zoll dem der Zoll, die Furcht dem die Furcht und die Ehre dem die Ehre gebührt. Hat jemand eine Idee, auf welches Jesuswort Paulus hier anspielt? Gebt allen, was ihnen gebührt. Gebt die Steuer dem die Steuer. Ja. 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 Genau. Jawohl. Sag's noch mal laut hier, damit es auch auf der Aufnahme drauf ist.
Also, Jesus sagt zu dem Pharisäer, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Weil auf dem Denar war das Bild des Kaisers. Und er sagt, und gebt Gott, was Gott gehört. Und wenn ihr in den Spiegel guckt, seht ihr, ob ihr es wollt oder nicht, Gottes Ebenbild. Und deswegen gebt Gott, was Gott gehört. Jedes Mal, wenn ihr in den Spiegel guckt, das hat Jesus gemeint, seht ihr Gottes Ebenbild.
Ja. Jawohl, Halleluja. Gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer dem Steuer. Und Udo hat richtig gesagt, das spielt natürlich, Paulus hat darauf angespielt und die es gehört haben, die Gemeinde in Rom hat das verstanden. Nämlich genau das, was Udo gesagt hat. Jesus hat gesagt, also ne, sie wollten ihm eine Fangfrage stellen, dann haben sie gesagt, oh großer Meister, du bist ja so weise und du sagst immer alles richtig und du achtest jetzt auch nicht darauf, was die anderen von dir denken, ne? Also kommen schon sehr manipulativ daher. Und deswegen sage uns doch bitte, ist es richtig, dass man dem Kaiser, ob man dem Kaiser Steuern zahlen soll? Ja oder nein? Und dann sagt Jesus, gib mir eine Münze. Sie gaben ihm eine Münze und sagt, welches Bild seht ihr auf dieser Münze? Sagten sie, ja, das des Kaisers. Ne? Sagt Jesus, ja, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Aber, was noch viel wichtiger ist, gebt Gott, was Gott gehört. Und das haben die auch wieder verstanden, denn das waren auch wieder Schüler von den Schriftgelehrten, Pharisäern, die diese Bibelstelle natürlich kannten, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Das heißt also, auf der Münze, ja, richtig, da ist das Bild des Kaisers eingeprägt. Welches Bild ist in dir eingeprägt? Das Bild deines Schöpfers. Also gebt Gott, was Gott gehört. Und die haben ihr Leben ja gerade nicht Gott gegeben. Sie haben sich von ihren Leitern dazu missbrauchen lassen, Jesus eine manipulative Frage zu stellen. Ne? Also, sowas kommt heute ja auch noch vor. Ne? Jesus hat das natürlich erkannt, hat gesagt, ihr gebt mit eurem Leib, mit eurem Körper, mit eurem ganzen Leben, mit eurer ganzen Seele, eurem ganzen Herzen, eurer ganzen Kraft, eurem ganzen Verstand, gebt Gott dem Herrn die Ehre. Und dann lesen wir, gingen sie weg, denn sie wussten nicht, was sie darauf antworten sollen. Überführt vermutlich mal in ihren Herzen, aber nicht bereit, Buße zu tun, umzukehren, dass sie sich von falschen Leitern zu falschen Handlungen haben missbrauchen lassen, so wie es eben heute in unserem Land auch das Problem ist. Also, Paulus spielt hier ganz klar auf dieses Wort von Jesus an und die Jünger haben das verstanden. Die wussten genau, worum es geht. Gebt die Steuer dem die Steuer, ne, und sie wissen, wie es weitergeht. Ja, Jesus hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers, aber gebt Gott, was Gott gehört, in Klammern, was natürlich noch viel wichtiger ist. Und damit schließt Paulus hier etwas ab. Hier geht dieser Abschnitt auch zu Ende, was er am Anfang schon betont hat, nämlich diese Unterscheidung. Da sind wir bis jetzt noch gar nicht drauf eingegangen. Das ist ein sehr spannendes Thema. Das machen wir jetzt einfach nochmal vor der Pause. Das geht noch, das geht noch. Gebt die Steuer dem die Steuer, ja? Und sie wussten genau, okay, darüber spricht Jesus. Und gebt den Zoll. Nehmen wir Zoll und so weiter, aber gebt Gott, was Gott gehört. So, also, er sagt, ja, es gibt einen kleinen Bereich, da seid ihr steuerpflichtig, Tribut, was auch immer, ja, gebt das. Aber es gibt einen ganz viel größeren Bereich, da unterstellt ihr euch diesem System nicht. Und den gucken wir uns jetzt an. Vielleicht können wir zurückgehen zu Römer 13, Vers 1. Halleluja. Jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten. Amen dazu. Keine Gewalt gegen irgendwelche behördlichen Instanzen, Regierungen, was auch immer. Denn Jesus ist derjenige, der diese Königreiche absetzen wird. Und natürlich, im Geist sind wir in einer Widerstandsbewegung gegen das Böse. Und da, wo das Böse Menschen missbraucht, um Dinge und Tat umzusetzen, in der Teufel braucht ja Menschen, die ihm gehorchen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Genauso wie Gott eben Menschen gebraucht, die sich ihm zur Verfügung stellen. Da widerstehen wir natürlich den Geistesmächten dahinter, aber ich sage es jetzt mal bildlich gesprochen, aber wir schmeißen keinen Molotow-Cocktail auf irgendwelche Gebäude oder was auch immer. Das ist, Damit sollen wir nichts zu tun haben, sagt Paulus. Keine Gewalt. So, jetzt haben wir noch gar nicht drauf geachtet, auf das mit jede Seele. Und jetzt ist es echt ein Problem, denn sogar manche Bibelübersetzungen, sogar fast alle, außer der Elberfelder, unterschlagen das einfach. Du kannst ja mal in deine Bibel gucken, aber in den meisten Bibeln steht da einfach jeder. Jeder soll das machen. Und dann sagt man, ja, jede Seele, das ist so ein bildlicher Ausdruck, das heißt einfach jeder. Aber das stimmt nicht. Ja, es gibt diesen bildlichen Ausdruck im Hebräischen und es gibt es auch in der Bibel, aber nicht im Griechischen. Und selbst wenn man jetzt behaupten würde, ja, das gibt es auch im Griechischen, dann müsste man erklären, warum Paulus das nur an dieser einen einzigen Stelle verwendet. Sonst müsste er ja auch sagen, jede Seele bleibe in dem Stand, in dem sie geboren worden ist, oder so im Korintherbrief zum Beispiel. Aber das macht er nicht. Er schreibt immer, wo er jeder meint, schreibt er auch jeder, nur an dieser einen einzigen Stelle, nicht nämlich hier. Also ihr merkt, an dieser Stelle, Römer 13, ist Paulus ganz besonders genau. Ne? Immer wieder gehorche, 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 gehorche. Oh, anderer Begriff. Und er sagt aber nicht jedermann, sondern jede Seele. Und das macht er an keiner anderen Stelle, kannst du nachgucken in der Bibel. Paulus gebraucht diese vermeintliche Redewendung eben nicht. Und warum macht das nicht? Weil er an dieser Stelle nicht jeder meint, sondern er meint wirklich jede Seele. Und jetzt die Frage, was bedeutet das? Paulus selber gibt uns im Prinzip die Antwort. Im Thessalonicher Brief sagt er uns, dass der Mensch, das Ganze, die Ganzheit des Menschen besteht aus Körper, Seele und Geist. Okay? Körper ist relativ klar. Sozusagen die äußere Hülle, die du siehst. Wir wissen ja aus 1. Korinther 15, wir werden mal einen himmlischen Leib bekommen. Halleluja. Dann die Seele. Wird eben gemeinhin gesagt, sind Gefühle, Emotionen, Wille, Verstand. Und dann eben der Geist. Und der Geist ist ja das, erstmal das, was von Neuem geboren ist. Ist jemand in Christus? Ist er eine neue Kreatur? Der Körper ist nach der Bekehrung derselbe geblieben, in den meisten Fällen. Die Seele, die muss durch einen Prozess der Heiligung, muss lernen, sich unterzuordnen, aber im Geist sind wir von Neuem geboren. Wir sind eine ganz neue Schöpfung. Halleluja. Und der Geist ist ja auch das, was direkt mit dem Herrn verbunden ist. Denn Paulus schreibt selber in 1. Korinther 6, wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Aufs Innigste mit dem Herrn verbunden. So. Und jetzt wäre es natürlich ein Skandal, wenn man sich im Geist irgendjemand anderem unterwerfen würde, der nicht der Herr ist, der nicht Jesus ist. Das Problem ist, genau das passiert in unserem Land, weil diese Stelle hier, das mit der Seele wird übersehen. Das wird einfach nicht, wird noch nicht mal erwähnt. Es wird einfach gesagt, zum Beispiel mit der Luther-Übersetzung, jedermann mache sich untertan der Obrigkeit, so ungefähr, ne? Ich weiß, Schlachter auch. Eigentlich finde ich Schlachter ganz gut, aber an der Stelle ist tatsächlich die Elberfelder besser. Ja, egal, das wird so weit. Auf jeden Fall, wie ist das jetzt mit der Seele? Was soll denn das jetzt mit der Seele? Und auch hier können wir uns vielleicht mal 1. Korinther 6 angucken. Steigen wir ein ab Vers 15 vielleicht. 1. Korinther 6 ab Vers 15. Ja. Nehmen wir noch mal Vers davor, 1. Korinther 6, Vers 14. Okay, nehmen wir doch 15. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Das sei ferne. Nächster Vers. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, dieses anhängt ist auch nicht so richtig übersetzt, das ist aufs Innigste miteinander verbunden, wer sich mit der Hure also verbindet, ein Leib mit ihr ist? Denn, und jetzt zitiert er die Bibel, es werden, spricht er, die zwei ein Fleisch sein. Weiter geht's. Wer aber dem Herrn anhängt, selbe, wer mit dem Herrn aufs Innigste verbunden ist, der ist ein Geist mit ihm. Okay, das ist schon mal gut. Wir lesen weiter. Flieht die Hurerei. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber hurt, sündigt wieder seinen eigenen Leib. Nächster Vers. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott in eurem Leibe. So, Paulus spricht hier in 1. Korinther 6 von dem Leib, von dem Körper und von dem Geist. So, erstmal nennt er das negative Beispiel, sagt, hey, passt mal auf, also bei den Korinthern war einiges schräg, ja, da möchte ich jetzt aber nicht so sehr darauf eingehen, und er sagt, passt mal auf, ihr meint, ihr werdet so die super Geistlichen und meint, das mit den geschlechtlichen Sachen wäre überhaupt kein Thema, ihr seid total falsch gewickelt, denn das ist eine, sagt er, eine der krassesten Sünden, weil, wenn ihr euch darauf einlasst, dann sündigt ihr gegen euren eigenen Leib. Und wer sich dann mit einer Prostituierten einlässt, der wird sogar ein Fleisch mit ihr, aufs Innigste miteinander verbunden, so wie es eigentlich nur Mann und Frau sein sollen. Wie er eben zitiert, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch werden. Also Paulus sagt, hey, denkt dran, euer Körper gehört nicht euch selbst, sondern Gott. Okay, das können wir uns schon mal merken. Dann sagt er, wenn ihr aber das positiv nehmt, also das war jetzt das negative Beispiel mit der Prostitution, wer aber im positiven Sinne mit dem Herrn aufs Engste verbunden ist, der ist ein Geist mit ihm. Ja? Und diese Verbindung ist gut und so soll die sein. Ja? Die ist positiv. Das sagt Paulus, wunderbar. Wir sind im Geist mit dem Herrn verbunden. Okay, also, wir halten fest, unser Körper gehört Gott. Ja? Verehrt Gott mit eurem Leibe. Wisst ihr nicht, dass ihr euch nicht selbst gehört, sondern dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Und der Geist, wem gehört der? Der gehört natürlich auch Gott, denn wir sind mit ihm aufs Innigste verbunden. Interessant, oder? An dieser Stelle spricht Paulus von Leib und Geist. Der Mensch ist Körper, Seele, Geist. In Römer 13 spricht er nur von der Seele. Ja? Hier geht's um Leib und Geist. Es bleibt also nur noch der Bereich der Seele. So. Und dieser eine Bereich des Menschen, also nicht der komplette Mensch, soll sich jetzt irgendwelchen obrigkeitlichen Systemen unterordnen, sondern nur der Bereich der Seele in dem Sinne, dass die Seele nicht aufbegehrt und sagt, das mit den Steuern, das geht gar nicht, ich gehe jetzt zu den Zeloten, ich hole mir jetzt auch ein Messer. Sondern die Seele muss lernen, die muss in einen Heiligungsprozess, das ist der Wille Gottes, heißt es, eure Heiligung. Die Seele muss lernen, sich unterzuordnen. Die Seele muss lernen, dass sie nicht der Chef ist, sondern wir wandeln im Geist und wir wissen, dass Gott unser Versorger ist, unabhängig davon, wie ausbeuterisch oder nicht das Steuersystem der Römer auch sein mag. Wenn man so wandelt, Paulus sagt ja, wandelt im Geist und ihr werdet die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Wenn man das tut, läuft man nicht Gefahr, zu den Messermännern zu gehen. Weil dann begehrt man ja gerade nicht auf. Dann hat man gelernt, gemäß Römer 12 übrigens, ein Kapitel vorher, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, spricht der Herr, ich will vergelten. Das heißt, also als Jünger von Jesus haben wir gelernt, ja, es gibt Missstände in dieser Welt und das sollen wir nicht kleinreden. Auch wenn jemand was gegen dich, dir persönlich getan hat, sollst du nicht so tun, als wäre nichts, sondern du sollst das Ganze dem Herrn in die Hand geben und loslassen. Und er wird sich darum kümmern, was passiert dann? Du gibst Raum dem Wirken Gottes. So. Also die Seele lernt, sich unterzuordnen. Wir lernen, im Geist zu wandeln. Das ist eben das, was die Jünger in der damaligen Zeit auch lernen mussten. Die Seele lernt, sich unterzuordnen. Und dadurch ist dieser gesunde Wandel im Geist, der eben sagt, nee, diese Messermännerbewegung, da haben wir nichts mit zu tun. Dem schließe ich mich nicht an. Das ist sogar gefährlich, was die machen. Paulus hat nämlich übrigens kurz vor dem Ausbruch dieses dramatischen Krieges diesen Brief geschrieben. Ja? Hat gesagt, das auf gar keinen Fall, mach da nicht mit. Und kurze Zeit später ist es eskaliert. Und viele sind in den Untergang gegangen. So, das heißt, also wenn wir das jetzt hier sehen, wenn wir zurückgehen zu Römer 13, Vers 1. Ah ja, genau, da haben wir Römer 12. Gehen wir heute zu Römer 13, 1. Jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass unser Körper von dem, was da alles kommt, nicht betroffen ist. Wir müssen verstehen, das ist die Überschrift sozusagen, das ist die Generalansage hier in Römer 13. Er sagt, hallo, ich rede jetzt über den Bereich der Seele. Denn, denkt dran, die Bibel widerspricht nicht sich selbst. Wem gehört der Körper? 1. Korinther 6, der Körper gehört Gott, genau. Der Bereich des Geistes, ist der hier betroffen? Soll man sich hier unterwerfen? Und das ist das Problem, das haben viele gemacht, sich dem Weltgeist unterworfen. Und das, glaube ich, ist letztlich auch
das Problem, warum viele sich so komisch verhalten im Volk Gottes in Deutschland? Nein, hier geht es auch nicht um den Bereich des Geistes, sondern er sagt ausdrücklich, jede Seele unterwerfe sich, und damit das auch auf jeden Fall nicht übersehen wird, sagt das am Ende nochmal. Also in diesem Abschnitt, Römer 13, 1, jede Seele, und damit das bloß nicht in Vergessenheit gerät, sagt am Ende nochmal, also gebt die Steuer, dem die Steuer gehört, gebt den Zoll, dem der Zoll gehört. Ne? Denkt an das, was Jesus gesagt hat, gebt dem Kaiser, was des Kaisers gehört, aber viel wichtiger, gebt Gott, was Gott gehört. Was gehört Gott? Der Körper, der Geist, natürlich auch die Seele, aber die Seele soll sich in dem Sinne unterordnen und nicht zu den Messermännern gehen. Das ist hier die Aussage. Okay? Und das ist wichtig für unsere Zeit. Das ist wichtig für unsere Tage. Denn, überlegt mal, was genau wurde denn von uns gefordert? Es wurde gefordert, dass wir zum Beispiel mit unserem Körper Dinge machen lassen und dass man sich unterwirft, und zwar jetzt nicht in dem guten Sinne mit der Seele, sondern im Geist wurde eine Unterwerfung gefordert. Unter den Zeitgeist, unter den Weltgeist, was wurde sogar als gut dargestellt? Der angepasste, schweigende Christ. Und wenn wir uns mal umgucken in unserem Land, das ist doch genau das, was umgesetzt worden ist. Was wurde von den Pastoren als gut, was soll man tun? Das haben die natürlich nicht so gesagt, ne? Das wurde dann immer so ein bisschen verbrämt. Ja, wir müssen jetzt weise sein und das ist ja alles schwierig und deswegen lasst uns jetzt, dann kamen wirklich so fromme Ausreden, lasst uns jetzt den Herrn suchen, lasst uns nur auf Jesus schauen. Wenn ihr das ernst meinen, ist das okay, aber wenn es eine billige Ausrede ist, dann ist es extrem verwerflich, weil sie den Namen des Herrn missbrauchen auf einer Kanzel. Und ich glaube, es war in vielen Fällen eine billige Ausrede nach dem Motto, wir wollen auf Jesus schauen. Weil wenn sie auf Jesus geschaut hätten, hätten sie ja gehört, was er ihnen gesagt hätte. Es war eine billige Ausrede. Vielfach war es eine billige Ausrede. Ja, lass uns nur auf den Herrn schauen. Oh, nein, da dürfen wir uns nicht. Nein, bloß keine Kritik. Nein, nein, nein. Wisst ihr denn nicht, dass das die besonders tugendhaften und weisen Christen besonders willig die Klappe halten? So, also das haben sie natürlich so nicht gesagt, sondern sie haben es als gut dargestellt. Ne? Die Weisen unter uns, die lassen das alles laufen, ja und hier und da und überhaupt die Regierenden und Römer 13. Ihr kennt bestimmt diese Leier, habt bestimmt auch schon mal so eine Predigt gehört. Das Internet ist ja voll damit. Ich weiß, wir haben gerade was über das Internet gehört, aber was ich damit sagen will, es ist verfügbar. Das ist ja jetzt kein Geheimwissen, was ich hier mit euch teile, sondern die haben ja noch nicht mal eine Scham, sondern äußern sich ja öffentlich mit diesen Statements. Ja, jetzt noch in diesem Jahr von prominenter christlicher Seite ganz groß verkündigt worden, dass man als Christ die Klappe halten soll. Ist immer noch aktuell das Thema. So, also Körper. Es ist gefordert worden von den Christen und das als gute Bürgerpflicht hingestellt worden, dass sie an ihrem Körper Dinge vollziehen lassen sollen, die nach Gottes Willen niemals gehen würden. Ja? Unter gar keinen Umständen und niemals. So, und jetzt ist ja die Frage, wem gehorcht man? Und ihr merkt, das ist sehr konkret. Die Bibel ist da sehr konkret, die Grenzen sind sehr konkret. Denn die Frage ist ja, okay, was ist denn jetzt, wenn es ein Gesetz gäbe, es gab ja mal diese Diskussion, was ist, wenn man uns jetzt zwingen würde vom Gesetz her? Was sollen wir denn dann machen? Es heißt doch, wir müssten jetzt die Gesetze befolgen. Ja, in dem Sinne, dass wir Gutes tun. Da kommen wir auch noch zu gleich, wenn wir uns die anderen Stellen angucken. Das hat schon übrigens Jan Hus gesagt vor über 600 Jahren. Nur in guten Dingen sollst du der Obrigkeit gehorchen. Wo sie aber Böses anordnen, dich tapfer widersetzen. Der hat es verstanden. Das heißt, unser Körper gehört Gott. Wenn Gott gesagt hat, niemals lässt du dir irgendeine giftige Substanz injizieren, die auch noch zu allem Übel auf dem grässlichen Götzendienst der Abtreibung aufbaut, was ja der Fall ist bei diesen Spritzen. Eigentlich das ist schon das Ausschlusskriterium überhaupt, ist ja aggressivst ignoriert worden, weil sie wissen, es ist das Ausschlusskriterium. Deswegen wurde das runtergedrückt, dass man bloß nicht diese Spritzen mit dem Thema Abtreibung in Verbindung bringt. Aber es ist nachweislich der Fall. Das heißt, alleine da ist schon klar, kein Christ darf sich so einen Dreck in die Blutbahn jagen lassen. Und dann stehen die auf den Kanzeln und sagen, macht euch der Obrigkeit untertan und wenn die das sagen, dann passt das schon. Und das ist dieses Unterordnen unter dem Weltgeist. Und deswegen ist es so wichtig, hier auf diese ersten Wörter zu gucken, jede Seele. Ja, nicht in eine gewaltbereite Widerstandsbewegung, nicht zu den Messermännern. Wir müssen in unserem Denken geheiligt werden. Sogar die ersten Jünger von Jesus mussten geheiligt werden. Sogar die ersten Jünger mussten verstehen, die wollten ja, was haben die erwartet? Die haben sogar Petrus und die anderen Jünger haben erwartet, dass Jesus die Römer aus dem Land schmeißt. Das war ihre Messias-Erwartung. Und Jesus musste sie mehrmals scharf korrigieren. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und er musste ihnen ganz klar erklären, dass das anders läuft. Und dass er jetzt erstmal als der leidende Messias kommt. Ja, er kommt als der König. Sein Reich besteht für immer, aber der Zeitpunkt steht noch aus. So, Seele, okay, haben wir verstanden. Seele bedeutet in dem Sinne, wir begehren nicht auf in aggressiver, gewaltbereiter Weise. Amen dazu, jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten. Aber niemals im Geist. Niemals im Geist, das müssen wir verstehen. Wir haben ja Römer 6 gelesen, wem man sich im Geist unterwirft, dessen Sklave ist man. Und deswegen müssen wir ja so genau aufpassen. Ich bin auch übrigens der Meinung, man muss so genau aufpassen, wo man sich hinsetzt und ja auch so einem Vortrag hier zuhört. Auch so einer Predigt zuhört. Wo man, das ist ja etwas, das ist jetzt gerade so eine Bewegung unter Christen, auch die, sage ich mal, kritisch waren in den letzten Jahren. Was machen einige, nicht alle, einige, gehen wieder dahin zurück, wo sie rausgegangen sind, weil, ja, man kann es auch ein bisschen verstehen, aber es ist trotzdem nicht richtig, die sind des Kämpfens müde. Ja, und es ist auch, ich habe auch jetzt, bevor es hier losging mit der Session, da war auch die Frage, wie machen wir das und wie kann man mit denen überhaupt, wie machen wir das? Da hat jemand berichtet, sie hatte so einen inneren Widerstand, da einfach sich dazuzustellen, einfach mitzumachen, zu beten, so zu tun, als wäre nichts. Bei denen, die jetzt seit 4 Jahren sagen, es wäre alles bestens, gäbe überhaupt kein Problem und die sich da niemals von distanziert haben. Und das kann ich verstehen. So, auf jeden Fall, es gibt diese Bewegung wieder zurück. Und ja, die Menschen sind des Kämpfens teilweise müde. Aber der Punkt ist, sie ordnen sich da, und das ist das Problem, sie ordnen sich im Geist. Da etwas unter, dem sie sich niemals unterordnen sollten. Wenn man sich das mal anguckt, ne? Also der Heilige Geist, ein Bild ist Ströme lebendigen Wassers. Der Heilige Geist fließt in Ströme lebendigen Wassers, da wo jemand treu das Wort Gottes weitergibt, und zwar im Geist und in der Wahrheit. Es wird viel humanistischer Dreck gelehrt mit so ein paar Bibelversen als Alibi davor geschoben, ne? Dass man denkt, das wäre eine christliche Predigt oder so. Ne? Das gibt es. Das ist im Geist gesehen, wie wenn die Leute kommen mit einem Eimer und sich dann Brackwasser abholen. Und das ist eben dieses Problem, was hier auch wieder klar wird. Man unterstellt sich diesen Einflüssen dann im Geist. Ja, also wenn man jetzt irgendwohin von Gott geschickt wird mit einer Mission, mit einem Auftrag, dann ist das was anderes. Wenn du zum Beispiel in so eine Gemeinde geschickt wirst, ja, als Botschafter, gemäß 2. Korinther 5, der ermahnt an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, kehrt um von euren Wegen, ist okay. Weil dann unterstellst du dich dem ja nicht im Geist. Aber wer einfach sagt, er hätte keinen Bock mehr und da gibt es ja so schönen Kaffee und die Gemeinschaft war so schön, ne, alle seelische Motive, der ordnet sich dann oft, ohne dass er es merkt, dann im Geist wieder diesen Einflüssen unter. Und dabei haben doch so viele Menschen bemerkt, ja, das war hart, die Zeit, aber wo sie rausgegangen sind, waren sie auf einmal in den Geistesgaben viel freier. Und das ist ja gerade dieser Punkt. Deswegen, das mit der Seele, hier in Römer 13, das hat so eine wichtige Dimension, die komplett übersehen wird und in vielen Bibeln noch nicht mehr erwähnt wird, dass wir genau schauen müssen, unser Körper gehört Gott. Niemals entscheidet irgendjemand anders über die Belange unseres Körpers. Das muss gesetzt sein. Und vielleicht kennt ihr diese Bestrebungen, die es jetzt auch für die Zukunft gibt, ne, wo man nochmal so ein bisschen nachschärfen will, Stichwort Impfpflicht oder so, wo man Menschen dann mit noch perfideren Mitteln zu drängen will, dann müssen wir uns vorbereiten. Da müssen wir wissen, auf niemals und unter gar keinen Umständen. Weil das ist Götzendienst. Ich persönlich bin der Meinung, dass das mit diesem Moloch-Altar verbunden ist. Beim Moloch wurden ja Kinder geopfert und man denkt so, ja, Götzen, Moloch war früher, ich glaube, der Moloch-Altar, der ist ziemlich aktiv. Und dass das wirklich eine Verbindung ist zu diesen geistlichen Einflüssen. Aber das wird jetzt ein bisschen weit. Es geht erstmal darum, dass wir verstehen, wem ordnen wir uns warum und wie im Geist unter. Und das ist keine Nebensache, das ist keine Nebenfrage, okay? Sondern das ist total zentral. Und das ist auch einer dieser zentralen Punkte hier in Römer 13, wo es eben nicht nur darum geht, dass wir keine Gewalt ausüben sollen. Das ist klar, das ist selbstverständlich. Und wir sehen auch zum Beispiel die ersten Jünger, die Apostel, die haben das perfekt umgesetzt. Die haben nämlich dieser Obrigkeit widerstanden, dem Hohen Rat, höchste politische Instanz in Jerusalem, haben dafür Schläge kassiert, beziehungsweise Schläge ist noch ein bisschen milder ausgedrückt, es war wahrscheinlich diese Geißelung mit 40 weniger Einschlägen, haben aber selber niemals zu Gewalt gegriffen. Was haben die gemacht? Die haben einfach weitergepredigt. Ja, die haben verboten, ihr predigt nicht mehr, haben es trotzdem gemacht, haben es ihnen nochmal verboten, haben gesagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen, haben Schläge gekriegt und haben weitergepredigt. Und dann lesen wir, dass es eine richtige Bewegung Gottes gab, eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und auch das ist bemerkenswert. Ihre Widerstandsbewegung hat Gott beantwortet mit, ich erfülle euch mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es in unserem Land so aussieht, wie es aussieht. Ja? Also, das war jetzt erstmal so diese Betrachtung von Römer 13. Wir werden uns gleich nach der Pause mal die anderen Stellen angucken. Vielleicht können wir die einmal noch einblenden. Titus 3, Vers 1. Das ist schon mal interessant, seht ihr gleich. Nämlich hier, erinnere sie Obrigkeiten, Gewalten, Untertan zu sein, Gehorsam zu leisten und zu jedem guten Werk bereit zu sein. Ups, da steht ja Gehorsam. Ich habe euch ja gerade die ganze Zeit erzählt, dass Gehorsam bei dem Thema nicht vorkommt. Ist das jetzt ein Widerspruch? Na, also ihr merkt, man muss sich das schon im ganzen Wort Gottes angucken. Das ist schon mal ein spannendes Thema. Und dann vielleicht noch 2. Petrus 1 ab Vers 13. Nee, 14? Sorry. Warte, nee, 16 war das, ne? Machen wir eben Vers 16 bitte. Nee, 1. Petrus, sorry, jetzt bin ich durcheinander gekommen. 1. Petrus 2 ab Vers 13. Sorry, ich habe es durcheinander gebracht. Zahlen drin. 1. Petrus 2, Vers 13. Ja, hier. Unterwerft euch nun aller Menschen in Einrichtung um des Herrn willen, es sei dem Könige als Oberherrn, jetzt Vers 14. Oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lobe derer, die Gutes tun. Also ihr merkt, da sind jetzt noch so ein paar Stellen. Wir haben uns jetzt Römer angeguckt und ich hoffe, es war nachvollziehbar, dass da von Gehorsam noch nicht mal die Rede war und dass es darum geht, auf keinen Fall Gewalt gegen irgendwelche menschlichen behördlichen Institutionen auszuüben. Denkt an Epheser 6, unser Kampf ist im Geist. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Epheser 6, Vers 12. So, jetzt haben wir aber hier noch diese Stelle, ne? 1. Petrus 2 und Titus 3, Vers 1. Und ich würde vorschlagen, die gucken wir uns dann nach der Pause an, okay?